Der Europa Cinemas Jingle flackert mal wieder über die Leinwand und wir kriegen es wieder nicht hin, vor lauter Aufregung unsere eigene Stadt darauf zu finden. Und dann heißt es herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin!
Hallo Thomas.
Moin.
Heute ist großer Jahresrückblick.
Kannst du den Europa Cinemas Jingle kurz nachmachen?
Dim, dim, dim. Und auch richtig geile Percussion im Hintergrund. Also, falls da draußen jemand Querflöte spielt und mal richtig Bock hat, uns so eine coole Fanpost zu schicken, nehmt uns mal in Europa Cinemas Jingle auf.
Das ist oh ja.
Derbe funky.
Ist das mit Querflöte?
Ja, ja. Das ist eine Querflöte, die da drüber ballert. Die Querflöte ist das Hauptinstrument.
Man lernt immer was Neues mit dir, was instrumentale Sachen angeht.
So ist das nämlich. Am Anfang ballert eine Triangel, so einen geilen Ding, 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 Ding. Und dann kommen so ein paar coole.
Der Anfang ist Toms, so nice.
Das ist super geil, ne?
Das ist auch eine gute Werbung für die Triangel.
Ja, ja. Das ist also wirklich Werbung für das Orchester. Ja, eigentlich dachte ich, wir labern heute nicht rum, aber siehe da, wir sind schon nach einer Minute beim Europa Cinemas Jingle gefangen.
Wir sind schon drin.
Also, heute ist Jahresrückblick, Leute. Glückwunsch, wir haben ein weiteres Jahr überstanden. Und Glückwunsch auch, denn es gab viele, 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 viele gute Filme. Muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Denn Thomas und ich haben die letzte Woche damit verbracht, jeweils in unserem stillen Kämmerlein. Wir haben uns beide an Weihnachten eingeschlossen in unsere alten Kinderzimmer.
Genau.
Und den ganzen Tag am Handy versucht, diese finale Liste zu erstellen. Wir haben beide gesagt, wir machen eine Top 5. Jetzt ist es bei uns beiden so, dass wir in unseren Notiz-Apps erstmal auch so eine lange Liste geschrieben haben an Filmen, die so die Honorable Mentions sind, weil es ist einfach verflucht schwer, sich da auf 5 zu beschränken. Lass uns doch mal ganz kurz typisch deutsch mit dem Negativen anfangen. Wir haben gesagt, wir wollen keine Flop 5 machen, wir wollen einfach nicht so viel Zeit verschwenden, jetzt hier über schlechte Sachen zu reden. Aber wir dachten, es ist ja schon mal gut, ganz kurz vielleicht Revue passieren zu lassen. Welche 3 Filme, sagen wir mal 3, waren dieses Jahr einfach eine Enttäuschung? Braucht ja gar nicht so viel Kontext, muss gar nicht zu jedem Film viel sagen. Thomas, nenn mir 3 Filme, die einfach nicht gut für dich funktioniert haben dieses Jahr.
Also, wenn man das so ein bisschen chronologisch angeht, würde ich sagen, Anfang des Jahres für mich persönlich The Boy and the Heron, der neue Studio Ghibli-Film. Nicht meins.
Nicht deins.
Dann.
Hat der nicht sogar dann den Oscar gewonnen?
Der hat den Oscar gewonnen, aber Miyazaki hat ihn nicht abgeholt.
Wahnsinn. Warum nicht?
Ich glaube, Miyazaki ist gar nicht so cool, wie man manchmal denkt.
Wahnsinn.
Aber es ist vielleicht.
Jetzt haben wir 20 potenzielle HörerInnen verloren.
Ist halt auch sehr alt, aber. Ja, wahrscheinlich deswegen. Aber ich fand den einfach, vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass wenn ich ihn jetzt nochmal schaue, dann werde ich nochmal mit einem besseren Blick darauf schauen.
Okay.
Aber es war eine Enttäuschung für mich.
Gut.
Dann habe ich, einen von den meinen lasse ich mal bei dir, glaube ich.
Mhm.
Weil du wirst ihn, glaube ich, nennen.
Okay.
Ich sage Kung Fu Panda 4. Whack. Die ersten 3 absolute Masterpieces, vor allem der erste.
Ja.
Aber der vierte.
Dritte war auch nicht schlecht, ne?
Dritte war gut, da lief jetzt auch wieder im Fernsehen. Ich habe so 20 Minuten reingeschaut an Weihnachten. Wow.
Wow.
Überragend. Der Drachenkrieger. Der vierte war richtig Arsch.
Okay.
Habe ich nicht kapiert, aber ja. Also, warum er Arsch ist? So viel Potenzial.
Versäumt. Meinst du, die haben einfach nicht mehr so richtig Bock? Nicht mehr so richtig Motivation, da Qualität reinzuziehen?
Ja, und es fehlt halt wieder mal der Hans Zimmer, der drei Teile da reingeknallt hat.
Ja.
Und für mich ist es noch Joker 2 tatsächlich.
Natürlich.
Leider.
Ja, über den hat man in dieser Zeit abgehatet. Ich glaube, da ist man froh, dass es unseren Podcast zu der Zeit noch nicht gab.
Da wurde auch extrem viel drüber geredet.
Ich glaube, wir hätten uns da auch den Mund fusselig drüber geredet.
Da wurde viel geredet, auch einfach so im Kino-Kontext. Auch viele Kundinnen haben da drüber geredet, dass sie es einfach nicht feiern.
Ja, da merkt man mal, wie sehr Filme die Leute dann doch anfassen, dass man dann auch so ein Bedürfnis hat, dem Raum zu geben. Ne? Also,
ja.
Wo ja der Nicht-Film-Fan sagt, was habt ihr denn alle, ist nur ein Film, jetzt haltet alle die Fresse. Aber in der Filmwelt, sowas nun mal
auch. Dann sagen wir, Film halt die Fresse.
Genau.
Dominik, wie sieht's bei dir aus?
Meine 3 Enttäuschungen des Jahres, ich habe es tatsächlich versucht, Enttäuschung im Sinn von, ich habe nun mal was erwartet oder ich hatte mich auf diesen Film sehr gefreut. Also jetzt nicht nur Filme, die scheiße waren, sondern wirklich Filme, wo ich dachte, naja, theoretisch steckt da ja Potenzial. Da habe ich als erstes aufgeschrieben, den haben wir zusammen gesehen irgendwann im Frühjahr, Dream Scenario. Ich habe das Gefühl, der wurde auch jetzt schon wieder komplett vergessen. Aber,
das war im Mai oder so, oder?
Ja, aber das war so ein Hype. Es war ganz kurz, das war der Film mit Nicolas Cage, wo er einen Typ spielt, der plötzlich aus irgendeinem Grund in aller Menschen Träume vorkommt. Ja. Also er wird quasi ein Promi, weil Menschen von ihm träumen.
In allen möglichen Facetten.
Halt. In allen möglichen Facetten. Und diese Idee ist so cool, skurril. Und bei den Trailern und den ganzen Berichten dachte man, boah, wird das geil. Und auch, dass Nicolas Cage so ein bisschen dann so ironisch, weißt du, also mit so einer Selbstironie das dann vielleicht spielt. Und alle hatten sich so gefreut. Es gab so einen Hype in der
A24-Film.
Mal wieder. Genau, A24-Film. Und das war dann einfach nicht geil. Also er war jetzt auch nicht scheiße. Weiß ich nicht.
Mit irgendwie.
Genau, war einfach mit und das ist in dem Fall halt super enttäuschend, weil ich dachte, wird ein Banger.
Ja.
Dann natürlich Gladiator 2. Wir hatten heute Mittag mal kurz drüber geredet und du meintest natürlich zu Recht, naja, ist es jetzt so eine Enttäuschung, weil man wusste doch, dass der den ersten nicht, dass der dem nicht das Wasser reichen kann. Ja, aber trotzdem, es ist halt die Fortsetzung und du denkst, okay, geil, Gladiator 2 und irgendwie war ja schon vor Filmstart klar, uff. So, also irgendwie wurde auch schnell geleakt, ähnlich wie bei Joker 2. Die Diskussionen waren schnell da. Ja. Und auch zu Recht. Und es war halt einfach nicht geil. So, es war ein ganz gut. Ich habe ja in meiner Review damals geschrieben, wir haben ja auch viel im Podcast drüber geredet. Als Actionfilm solide, aber halt als Fortsetzung zum fucking Masterpiece Gladiator wirklich nix.
Da trennt sich scheinbar unsere Meinung von Sir Christopher Nolan, by the way. Mhm. Er wurde zum Ritter geschlagen. Mhm. Das ist jetzt Sir Christopher Nolan. Oh, da trennt sich unsere Meinung, weil das war irgendwie sein Movie of the Year.
Das ist echt lächerlich. Also weiß ich nicht, was er da will.
Ja, vielleicht einfach schlechten Tag gehabt beim Interview oder so. Naja, der weil er ist ja der riesen Denis Villeneuve-Fan, sagt doch Dune Part 2.
Ja.
Den hat er bestimmt gemocht. Aber der wollte, glaube ich, so ein bisschen edgy sein. Der wollte seinen Edgelord raushängen lassen, bevor er jetzt seinen neuen Film da ankündigt.
Ja, ist vielleicht ganz clever, bringt einen ins Gespräch. Naja, und mein dritter Enttäuschungsfilm, The Substance. Das ist ein bisschen schwieriger. Bei dem Film habe ich mich einfach selber unglaublich schwer getan. Ich glaube, es war ein Film, der so innerhalb der 72 Stunden nach dem Filmschauen sich so in meinem Kopf fünfmal hin und her gedreht hat.
Weil das ist krass,
beim Schauen fand ich ihn irgendwie cool, weil der Look halt krass ist, weil er dich halt krass reinzieht. Wenn du nicht sofort sagst, nervt mich, kann ich auch verstehen. Aber mich hat er erst gekriegt und ich war so, hä, geil, irgendwie, ja, ist echt mutig und irgendwie coole Inszenierung an vielen Stellen, hatte aber auch direkt so ein ungutes Gefühl bei manchen Sachen. Und dann hat sich's echt hin und her bewegt und ich glaube, nach ein paar Wochen kam ich letztendlich an bei, nee, hat mich jetzt doch vieles nachhaltig einfach nicht abgeholt.
Den hast du auf Mubi oder im Kino geschaut?
Im Kino, ja. Habe auch viel mit anderen Menschen drüber gesprochen und irgendwie blieb mir der Film so ein bisschen im Hals stecken. Weiß auch nicht. Und der wird für mich nicht gut altern, obwohl er, und das trenne ich ja dann, im Kino doch irgendwie auch Spaß gemacht hat.
Mhm.
Es ist schwierig, es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Ich glaube, bei The Substance ist es auch einfach so, den musst du halt gucken und dann musst du dir deine Meinung bilden. Und das ist so ein Film, da bringt es dir eben nichts, die 100 Berichte zu lesen. Du musst ihn selber sehen und du musst für dich deinen Schluss ziehen. So, und für mich funktioniert er jetzt nachhaltig nicht. Auch wenn ich an dem Abend aus dem Kino raus, glaube ich, gesagt habe, ja, fand ich jetzt irgendwie geil. Und jetzt sage ich aber, er ist eine meiner drei Enttäuschungen des Jahres. Ist ein bisschen paradox.
Das ist paradox. Schaut er dann Nike an der Stelle, würde ich mal sagen.
Absolut.
Hat die dich ein bisschen, hast du mit ihr darüber geredet?
Mit ihr habe ich auch drüber geredet, ja. Ja, ich habe mit vielen Leuten drüber geredet, glaube ich. Und genau, da kam einfach viel Reflexion, glaube ich, noch dahinter. Das will der Film ja, glaube ich, auch. Also ist alles so ein bisschen, was so die Regisseurin würde sagen, duh. So, das ist genau das, was ich möchte, so worüber ihr diskutiert. Deswegen, das hat er für mich noch. Also er hat für mich dieses Potenzial so, ja, okay, der Film möchte ja auch offensichtlich so ein bisschen den Leuten was ins Gesicht werfen und dann sagen, so, jetzt gucken wir mal, wie ihr es aufnehmt.
Ja.
Ich glaube, das finden die auch irgendwie geil. So
als Anspruch, ja.
Genau, und das finde ich okay. Also ich kann dem was abgewinnen. Und trotzdem sage ich am Ende, jetzt so als Film, in Retro-Perspektive sind mir zu viele Sachen, und das hatte ich dann eben auch schon so in den Tagen danach, die mir nicht gefallen haben. Ich habe zum Beispiel in dem Gespräch mit Nike, habe ich ihn gelobt als konsequent.
Okay.
Dabei bleibe ich auch. Also der Film will ganz klar auf 180 über die Spitze einen Punkt beweisen und das schafft er.
Okay.
Aber Nike und andere Menschen zu Recht halt gesagt, ja und? Also das ist für mich ja nicht, das reicht mir dann ja nicht. Ja. Und das kann ich unglaublich gut verstehen und so ist es bei mir nachhaltig jetzt eigentlich auch, dass er er ist dann halt nicht das Masterpiece, was Leute dann in ihm sehen. Und ich habe auch echt gar keinen Bock, bei allem Respekt für Demi Moore, dass die jetzt da absahnt bei den Awards, weißt du, und das Fass nochmal aufgemacht wird. Brauche ich wirklich nicht.
Okay.
Und habe so ein bisschen Sorge davor.
Sind wir mal gespannt, wie es laufen wird. Ja.
Nun zum Positiven.
Honorable Mentions.
Ja, Thomas, willst du anfangen mit denen, die es leider nicht in deine Top geschafft haben, obwohl sie richtig gut waren? Sag mal so ein paar, die vielleicht schocken.
Für mich Alex Garlands Civil War.
Okay.
Hast du den gesehen?
Nee.
Huge. Ja? Der ist wirklich richtig gut. Okay. Den muss man, glaube ich, mal nachholen, Dami. A24, ja. Über eine Kriegsfotografin in einem fiktiven Dritten Weltkrieg. Dann haben wir, Dritter Weltkrieg ist grob, sagen wir mal American Civil War natürlich, also ein Bürgerrechtskrieg in, ein Bürgerrechtskrieg? Was ist das denn? Bürgerkrieg? Ein Bürgerkrieg, meinst du? Bürgerrechtskrieg.
Hoffentlich geht es vielleicht auch um Bürgerrechte, aber ja.
Dann habe ich, der kommt bei uns noch raus im Februar, Hundreds of Beavers. Mhm. Also ein Stummfilm, ganz abgespaced, richtig lustig, muss man glaube ich sehen. Dann haben wir einmal über Didi, haben wir schon gesprochen. Ich habe La Chimera, der italienische Film mit, wie heißt er nochmal?
Josh, Gott, wie heißt er denn?
Ja, Josh halt.
Josh heißt er, ne? Verdammt, wie heißt der Typ?
Mr. Challengers.
Ja, Mr. Challengers. Ich habe mir entfällt sein Name einfach.
Und bei Fotografin hat er auch mitgespielt,
so
oder?
So ist es, ja.
The Zone of Interest. Ja, der hat es bei mir nicht ganz hochgepackt. Dann habe ich Dune Part 2.
Ja.
A Different Man. Der ist schon, hat schon deutschen Start gehabt. Läuft bei uns hier leider nicht, aber wenn ihr noch die Chance habt, schaut ihn euch an. The Holdovers.
Oh, wow.
Four Daughters. Bei uns ist ja Vier Töchter. War
nämlich his three.
Nur Four Daughters. Four das Daughters. Ist ein anderer wie
ach,
der,
stimmt, wo du das Ding verwechselt.
Das ist ein bisschen komisch. Dann habe ich Wicked. Konklave.
Ja.
Anora.
Ich reich kurz nach, er heißt Josh O'Connor.
Josh O'Connor.
Wie konnten wir vergessen? Ja.
Ich glaube, der wird gerade als der Top-Kandidat für den Bond gehandelt, by the way.
Und er hat dieses Jahr wirklich, er hat in Lee mitgespielt, in Challengers und in hier.
Ja.
La Chimera.
Ja. Also aber der wird für den Bond gehandelt. Also 8 aus 11 von diesen Odds mäßig stehen für ihn. Dann Anora, wie gesagt, dann Riefenstahl. Und unser Start, The Apprentice.
Ja.
Das sind für mich die Honorable Mentions.
Ich hau auch gleich noch meine raus. Also auch bei mir war es so, ich habe gesagt, okay, ich schreibe jetzt mal alle Filme auf, die für mich in Frage kommen, für die Top 5.
Ja.
Und am Ende wurden das 16 Filme. Dazu noch ein kleiner Disclaimer, den man ja auch mit anfügen muss, eben weil du ja auch gerade einen Film angesprochen hast, den ich gar nicht gesehen habe, ist ja auch wichtig für die Top 5. Kann ja sein, gerade jetzt sind ja auch noch auf den letzten Drücker Filme rausgekommen, die irgendwie Oscar gehandelt werden.
Genau.
Zum Beispiel Die Saat des heiligen Feigenbaums, wahrscheinlich Deutschlands Beitrag für den Oscar. Also man geht so ein bisschen davon aus.
Das ist auf jeden Fall der deutsche Beitrag.
Genau,
aber halt
ob er jetzt wirklich nominiert wird in der finalen Runde. Der, den konnten wir noch nicht sehen. Ich habe außerdem zum Beispiel bei hier die Filmanalyse gesehen, dass sein Top 1 war May December. Auch den habe ich nicht gesehen. Also es gibt natürlich welche, die sind uns entfallen, aber es sind nicht viele. In meinen Honorable Mentions, die es nicht in die Top 5 geschafft haben, obwohl ich sie gut fand, sind Emilia Perez, Conclave, Anora, was glaube ich überraschend ist, weil über Anora habe ich mir hier glaube ich eine halbe Stunde
Talk.
Den Mund fusselig geredet, wie gut er war und er ist nicht in meiner Top 5. The Apprentice, In Liebe eure Hilde. Love Lies Bleeding, La Chimera ebenso. Morgen ist auch noch ein Tag, fand ich super. Das war ein italienischer Film, kam auch im Sommer
raus. Oh ja, im Frühjahr schon.
Raus.
Das ist der
Schwarz-Weiß.
Der war nominiert für einen Oscar letztes Jahr, ne?
Weiß ich nicht, ob das schon so
international.
Früh.
Es war auf jeden Fall der erfolgreichste Film in Italien letztes Jahr, der sogar Barbie geknackt hat. Der hatte so fucking viele Zuschauer.
Ja, und der war wirklich, wirklich
toll. Der war richtig gut, ich habe ihn auch im Sommernachtskino gesehen.
Ja, Wahnsinn. Dann habe ich noch Dune Part 2, auch in meinen Honorable Mentions. The Zone of Interest, bei dem fiel es mir, glaube ich, wirklich am allerschwersten. Ich denke, er wäre mein Platz 6
bei mir
gewesen.
Auch, ja.
Also es ist wahnsinnig hart, den rauszulassen. Und Wicked.
Wicked.
Auch der wäre bei mir eigentlich gerne drin. Und somit sind wir beide auf 5
Auf 5 reduziert. Wir haben runterkochen lassen.
Ja.
Über die Weihnachtszeit. Ein
bisschen simmern lassen.
Jetzt sind wir hier auf unseren 500 Milliliter.
Thomas, wie ziehen wir das jetzt auf? Sollen wir das so ganz spannend? Jeder macht Platz 5, dann macht jeder Platz 4.
Ja, nee, schon so richtig mit Werbepause auch. Das ist so DSDS, so 2005 mäßig. So.
Rufen Sie jetzt an.
Jetzt wird angerufen. Ja. Die Leitungen sind geschlossen. Und dann kurz bevor es bekannt gibt, kommen nochmal so zwei fette Werbeblöcke mit so. Ja. Wodka Gorbatschow, das Wodka ist reinste Seele.
Die Idee war ja auch, dass wir es vielleicht sogar versuchen. Also wir ergründen jetzt unsere gegenseitigen Top 5s. Und versuchen am Ende vielleicht doch sogar eine gemeinsame hinzukriegen.
Mhm.
Was schwierig wird, weil ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass in deiner Top 5 vielleicht sogar ein Film ist, den ich noch nicht sehen konnte.
Ja, okay, aber das kriegen wir trotzdem hin.
Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem irgendwie geregelt.
Ja, vielleicht rutscht dann der Zone of Interest halt auch noch hoch.
Wer weiß, vielleicht nehmen wir ihn jetzt doch noch mit drauf, ja, schauen wenn wir mal. Ihn beide so toll fanden. Und was wir heute auch schon besprochen haben, falls sich das jetzt jemand fragt da draußen, wir hatten auch überlegt, ob wir heute auch einfach so ein bisschen Mini-Oscars machen und auch sagen, was unserer Meinung nach die beste Schauspielperformance war und sowas oder die Regie. Aber dann haben wir gesagt, lass uns das doch bei den Oscars, also vielleicht die Woche vor den Oscars, so eine Sonderfolge machen, wo wir die Nominierten angucken.
Und vielleicht auch mal so diese Snaps einfach nochmal aufgreifen, wenn wir so sagen, jetzt haben wir hier die Nominees, aber der und die, der oder die fehlt uns oder so. Finde ich irgendwie cool.
Da klopfen wir auf Holz für die Outrun, ne?
Ja, machen wir nochmal. Ja, wird schwierig, glaube ich.
Thomas, beginne doch mal mit deinem Platz 5.
Okay. Sollen wir, willst du raten?
Okay, ja, können wir auch immer machen. Ich glaube, dein Platz 5 ist Poor Things.
Richtig. Ja.
Weißt du nämlich, was mein Platz 5 ist?
Poor Things.
Poor Things. Wir sind uns schon mal einig bei Platz 5.
Ich glaube, ich hatte heute schon angesprochen, ich finde es irgendwie ein bisschen, weil es jetzt fast ein Jahr her ist. Mhm. Also der lief ja Anfang Januar.
Ja. Der war einfach direkt das erste Brett des Jahres.
Und irgendwie, also ich hatte eine ganz gute Review von einem Kumpel im Kopf. Der hatte damals geschrieben, weil ja Barbie diese große feministische Welle, diese feministische Frage da losgetreten hat, wie das verkörpert wurde. Mhm. Und Poor Things wurde ja auch oft mit Barbie verglichen. Und ein Kumpel hat einfach nur Letterboxd-Review geschrieben, in dem Film wurde so viel gefickt, sogar Barbie wurde gefickt. Und das ist einfach so eine, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und das kommt mir immer in den Kopf, wenn ich an Poor Things denke.
Ich glaube, es war auch in so einem offiziellen Werbetext, dass das jetzt so die authentische Version von Barbie ist. Ja. Also das, was Barbie versucht zu sein auf einer politischen Ebene, holt der Film erst wirklich ab.
Ich mochte den richtig, fand den super lustig.
Ja.
Und ich fand ihn super unterhaltsam, sehr artsy, gut gespielt. Ich meine, der wurde ja auch multiple ausgezeichnet, muss
Emma
man sagen.
Emma Stone vor allem auch.
Ja, also das, ich glaube, das ist alles gesagt über den Film. Nur ich meine, es ist wahrscheinlich auf der Platz 5, weil er jetzt nicht mehr so rezent bei mir ist.
Ja.
Ich habe ihn auch noch nicht gerewatcht oder so. Aber das wird irgendwann mal einen Rewatch geben, glaube ich.
Das stimmt. Also man könnte wirklich jetzt sagen, dass er vielleicht diesen Nachteil hat, einfach weil er nicht mehr so frisch ist. Trotzdem habe ich versucht in meiner Liste schon auch einfach zu bewerten, welcher Film hat mich jetzt nachträglich emotional noch am krassesten abgeholt.
Mhm.
Und ich meine, es ist ja jetzt wirklich, Platz 5 ist ja schon der Wahnsinn. So, das sind alles Filme, das ist so knapp. Also er könnte ja fast nur die 1 sein.
Ja. Aber man muss ja trotzdem irgendwie sagen, warum er auf der
5 ist. Genau. Ne? Und für mich war es dann auch so. Es ist halt einfach alles geil. Der Look ist super. Die Schauspielperformances sind so stark. Emma Stone ist der Wahnsinn. Ja. Die Story ist halt einfach
Willem Dafoe auch.
Neu. So, Willem Dafoe macht auch richtig Bock. Ich habe einen riesen Banner hier in der WG hängen von diesem Film.
Auch diese ganze Kleidung und das Kostüm und so, holy shit. Da gab es bei uns im Kino damals so eine Postkarten Gelande sozusagen, die man aufmachen konnte mit 10 Postkarten mit allen verschiedenen Kleidern, die sie anhat. Ist so ein cooles Piece auch einfach.
Ja. Ich glaube schon, dass Poor Things auch das Zeug hat, so ein Film zu werden, den man in 10 Jahren noch so wirklich, weißt du, an einer Farbpalette erkennt. Also wie wenn du auf Instagram so ein bisschen in der Film-Nerd-Bubble bist und dann gibt es so Wes Anderson-Farbpaletten und so Shit.
Ja.
Bei Poor Things wird es halt auch so. Du siehst ein Bild aus diesem Film und allein du weißt sofort, das ist der.
Dieses Hellblau von ihrem Kleid, was sie auf dem Cover trägt. Hellblau, weiß, grau. Du weißt direkt, was abgeht.
Ja,
absolut. Man weiß, also wenn das irgendwo sehen würde, ich würde sagen, das ist Poor Things Kleid.
Hast du dann eigentlich Kinds of Kindness geguckt?
Nee, habe ich noch nicht
geguckt. Auch nur 4 Monate später kam der nächste Film.
Aber es ist auch der experimentellere Film.
Ja.
Aber auch, weil Poor Things halt schon sehr, sehr früh, also das war sehr schlau. Die wussten, der Film ist verdammt gut. Der wurde sehr früh gezeigt. Der hat ja auch in Venedig die Goldene Palme, Goldenen Löwen gewonnen, glaube ich.
Ja.
Und es gab kein Embargo. Das heißt, da durfte einfach freely drüber gesprochen werden von der Presse. Und das war natürlich super, weil du hast halt ein halbes Jahr Vorlauf, wo jeder jedes Mal gesagt hat, das ist der fucking Film. Das ist es einfach. Und das hat dem halt so einen Buzz gegeben und den dann auch durchzuziehen, ist crazy.
Ja, das war tatsächlich krass, weil ich weiß noch, dass ich, glaube ich, schon im November im Kino arbeiten so, dass es so losging
mit. Ja, also ich habe im Oktober.
Das wird der Wahnsinn.
Ich habe im September, Oktober schon Sachen gehört. Ja. Und wir haben einen Kollegen, der immer in Leipzig auf der Filmkunstmesse ist. Dem hat er gar nicht so arg gefallen, weil er einfach dieser Stil mit der Kamera nicht so, weil er den nicht so mag.
Ja.
Mit dieser Fischaugen großen Optik. Und das hat dann nochmal so ein bisschen gedämpft. Aber irgendwie war der Bass doch riesig.
Ja, der war riesig.
Also ich habe September, Oktober davor schon in Podcasts und in verschiedenen Formaten gehört. Das ist es.
Und ich glaube, wir haben ihn beide dann auch direkt am ersten Tag gesehen oder erster oder zweiter.
Ja, also es war auf jeden Fall in der ersten Woche.
Ja, und das hat so Bock gemacht und der lief ja dann auch wirklich wie.
Die Musik ist auch so geil gewesen, dieses schräge, keine Abfolge von Tönen endet, so wie du es irgendwie gewohnt bist und das ist schon schön. Puppenhausoptik auch.
Ja, ist echt krass. Ja. Also Poor Things, wer den verpasst hat, gönnt ihn euch natürlich hoffentlich auf einer großen Leinwand. Ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich schwierig. Ja. Ist schade, den nur auf dem Laptop wegzugucken.
Aber das ist trotzdem gut.
Vielleicht habt ihr einen Beamer zu Hause, haut euch das irgendwie auf ein großes Bild.
Solange es hell genug ist, habe ich das Gefühl, weil der braucht halt die Strahlkraft, die er hat. Ja. Und die Sets sind so unglaublich. Mir läuft gerade noch mal so ein bisschen im Kopf vorbei, sowas, wohin der Film ja überall führt. Ja. Verrückt, der ist so ein bisschen länger, aber der ist toll.
Ja, wahnsinnige Power.
Okay. So, dann haben wir Platz 4. Mhm. Da habe ich bei dir, ich würde sagen, The Holdovers.
Nein.
Okay.
Mein Platz 4 ist The Outrun.
Oh, okay.
Ja, der, wo ich nach dem Film dachte, den platziere ich höher. Aber vielleicht war es so ein bisschen dieser Fairness-Ausgleich mit, naja, der ist jetzt auch super frisch und ich muss den Schritt zurückgehen und sagen, hey, die anderen haben mich aber genauso umgeballert.
Ja, safe, das ist ja auch voll fair, ne?
Und wir sind jetzt ja wirklich auf so einem Niveau, hier geht es um Kinoerlebnisse, wo ich danach platt war und wo es mich eingenommen hat und wo ich war so, das ist der Shit.
Ja.
Und das sind alle 5 in dieser, also bei allen 5 bin ich aus dem Kino gegangen und war so,
holy shit.
Holy fucking shit, was habe ich da gesehen? Ich möchte mir sofort ein Plakat übers Bett hängen. Ich möchte
am besten einfach nochmal
alle gucken, Interviews zu diesem Film gucken. Ich will alles wissen.
So, direkt also, einfach nochmal schauen.
Ja. Und The Outrun, ja, was soll man sagen? Es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben ihn hier im Podcast auch groß gemacht. Du hast ihn ja schon im Voraus. Wir haben ja öfter angesprochen, dass du ihn schon gesehen hattest.
Ich habe ihn heute schon 3-mal gesehen. Das ist einfach krass.
Ja, und ich glaube, er wurde wirklich wie wahrscheinlich kein anderer Film so oft jetzt in unseren ersten 9 Folgen genannt.
Ja.
Und wir haben dazu alles gesagt. Falls ihr das verpasst habt, gönnt euch die Folge, wo Thomas über The Outrun spricht. Es ist eine unfassbar einfühlsam erzählte Geschichte über Sucht, über Familie, über Vergebung oder so eine Art von
Hoffnung
und wieder zu sich selber finden oder
Kampf.
Überhaupt ein Selbst finden.
Ja.
Und da gibt es Szenen drin, die brechen mir das Herz und setzen es wieder zusammen.
Ja, also ich stimmt, das passt gut. Das ist so der macht beides.
Ja,
also der lässt sich nicht liegen.
Ich hatte so Szenen, du wirst ja sofort wissen, die Szene mit der Mutter, über die hatten wir, glaube ich, auch schon in der einen Folge gesprochen, ne, wo sie so eine, in Anführungszeichen, schlimme Tochter ist, also so wie sie es natürlich keine Mutter haben möchte und es ihr so schlecht geht und man denkt, dass jetzt diese typische Szene kommt, wo die Mutter ja so gereizt wird, dass sie natürlich auch eine schlechte Mutter wird sozusagen, also wo die Mutter ausrastet und sagt, du Blöde, ne? Und stattdessen sehen wir eine Szene, in der Saoirse Ronans Charakter am Ende ist und ihre Mutter wie scheiße behandelt, aber die Mutter so krass in diesen Instinkten bleibt und sagt so, nein, das ist meine Tochter, sie ist krank, sie kann nichts dafür, ich muss um sie sorgen, ich muss mich um sie kümmern.
Ja.
Und dann bringt die ins Bett und ich habe geflennt. Also das war nicht mehr so, ich habe ein bisschen nasse Augen, sondern weißt du, Kopf runternehmen und losheulen.
Ja.
Das war so krass und das ist so eine von vielen Szenen, wo ich dachte, so eine Entscheidung auch zu treffen, nicht so ein plakatives, ja, okay, sie ist alkoholkrank und jetzt werden so Klischees
aber das liegt halt dran, weil es jemand geschrieben hat, der weiß, wie es ist.
Genau.
Und das ist halt der Unterschied. Und das macht den Film so stark.
Ja.
Weil es einfach dieses Autobiografische hat. Und das macht ihn so stark, ja.
Ja, absolut.
Und es sind aber immer diese Filme.
Ja.
Es sind immer diese Filme, die dieses Autobiografische oder Biografische haben, weil du einfach merkst, manche Schicksale musst du durchleben, um sie zu erklären.
Ja.
Und das ist einfach bei Filmen wie The Outrun, After Sun, whatever. Du könntest das niemals so transportieren, wenn du nicht weißt, wie es ist einfach.
Ja.
Und das ist ja das Krasse. Nora Finkscheid führt Regie, hat aber das gar nicht durchlebt, sondern es ist nur Amy Lipschitz, die da mitgearbeitet hat am Drehbuch und Co-Regie. Aber das ist so krass, wie gut sie das rübergebracht hat.
Oder du musst halt nah dran gewesen sein, eine Person in deinem Kreis.
Genau, irgendwie sowas. Ja, du musst es halt irgendwie erlebt haben in Kontakt, dass du es weißt, wie du es erzählen musst.
Ja. Die Outrun, absoluter Wahnsinn, läuft, glaube ich, noch.
Ja, läuft noch, ja.
Kann man noch sehen. Also, wenn ihr es bis jetzt verpasst habt, unbedingt angucken. Thomas, dein Platz 4.
Was denkst du?
Ist,
ich kann es auch einfach sagen.
Dein Platz 4 ist Sing Sing?
Nee, mein Platz 4 ist All of Us Strangers.
Oh, wow. Okay.
Ja.
Spannend für später. Ja,
erzähl. Ja. Wir können auch warten und später drüber reden, wenn du willst.
Nee, mach mal, warum der bei dir auf der 4 ist.
Boah, ich weiß noch, wir haben gesagt, okay, All of Us Strangers. Ziehen wir uns rein mit Freunden. Es war abends natürlich zweite Reihe in einem eher größeren Kino.
Mhm.
Und eines der Kinos, wo du wirklich nah an der Leinwand sitzt.
Ja.
Und das war so ein Neckbreaker. Aber ich hatte neben mir ein älteres Pärchen und der Mann, es gibt diesen, in diesem Film kann man nicht durchstehen, ohne zu heulen, würde ich mal sagen. Und es gibt diese, neben mir saß dieser Mann, der erst seiner Frau und dann mir ein Taschentuch gegeben hat und wir dann zusammen geheult haben. Und ich habe es auch schon mal gesagt, es ist das Gefühl, oder ich habe es hier noch nicht gesagt, aber ich hatte es in meiner Review geschrieben, es ist wieder ein Film, wo du sitzt und einfach sprachlos bist, wieder ein Film, der mit A beginnt und es ist einfach das Aftersun-Gefühl, habe ich geschrieben. Und das ist einfach, das, wenn das jemand bedient, dann hast du mich. Das war krass. Also komplett am Arsch war ich nach dem Film. Komplett am Arsch. Also ich glaube, da wurde so viel, also das, guter Sound im Kino an Sobbing und sowas, das war einfach angenehm irgendwie, weil man wusste, man ist nicht alleine damit. Es ist insane.
Ja.
Ja. Extrem gute Looks, extrem gutes Schauspiel. Andrew Scott ist ein Schatz, Paul Mescal ist ein Schatz. Stimmt, ich habe noch geschrieben, und wieder ein Film mit Paul Mescal. Obwohl er hier definitiv die Show von Andrew Scott gestohlen bekommt, er ist auch der Hauptdarsteller, aber ich meine, das ist krass. Und wie wieder Musik eine mega wichtige Rolle spielt.
Ja, ähnlich wie bei Aftersun. Ne?
Ja.
Sehr ähnlicher Effekt.
Ja, das Aftersun-Gefühl.
Ja, das Aftersun-Gefühl. Lass mal doch einfach so stehen, denn ich glaube, wir kommen gleich nochmal auf den Film zu sprechen. Sind wir schon bei Platz 3, ne?
Ja.
Mein Platz 3 ist The Holdovers.
Oh, krass.
Ja.
Meine ist The Outrun.
Wahnsinn. Ah, alles klar. Und bei dir ist The Holdovers ganz knapp rausgeflogen, ne?
Genau, bei mir wäre Holdovers vielleicht auf 6 oder 7.
Ja.
Oder 6. Das ist unterschiedlich. Ich finde Oliver Strangers und, Oliver Strangers, Zone of Interest.
Ja.
Bisschen besser noch.
Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Das ist eine super krasse aus dem Bauch raus Entscheidung gewesen, weil der Film mich irgendwie im richtigen Moment erwischt hat. Und er ist, ich glaube, The Holdovers ist ein Film, der in solchen Listen auch einfach leicht runterfallen kann, weil er nicht so das Kino ist, was perfekt geeignet ist für die große Top-5-Liste. Weißt du? Und ich glaube, deswegen wollte ich dem jetzt aber auch hier nochmal diese kleine Bühne geben, weil ich mir dachte, der hat's aber so verdient, weil er einfach so viel Herz hat. Und es ist nicht, weißt du, das ist nicht der Film, der dich anschreit, es ist nicht der Film, der dich überfährt, der dir krass jetzt irgendwie, ja, der jetzt mit dem Megafon dasteht, sondern das ist ein Film, der auf subtilere Art funktioniert. Und er hat mich so, so, so abgeholt. Also es ist ein Film, wir haben ja jetzt letzte Woche in der Weihnachtsfolge geredet, hab's ja schon erklärt. Nochmal ganz kurz, es sind drei Leute, die aus einem komischen Zufall raus dazu bestimmt sind, in einem großen Internat, einer großen Schule halt allein über Weihnachten zu bleiben. Sie sind die Hinterbliebenen sozusagen. Und dann müssen die sich da irgendwie arrangieren. Und daraus entsteht ein unglaublich tolles Charakter.
Es ist ein Ensemble-mäßig schon.
Es ist ein tolles, kleines Ensemblestück. Die Schauspielleistungen sind der Wahnsinn.
Ja, wir haben letztes Mal übrigens darüber geredet, dass Paul Giamatti ja nominiert war. Wir haben vergessen, dass Devine Joy Randolph
einen Oscar
dafür bekommen hat.
Ja, und zwar absolut zu Recht. Devine Joy Randolph. Ja,
finde ich auch.
Boah, Heartbreaker. Auch Dominic Sessa heißt er, glaube ich. Ach, guck mal, ich muss nur auf mein Plakat nehmen. Dominic Sessa, auch toll gespielt. Dem wird ein bisschen die Show gestohlen.
Aber man muss schon sagen, der hat schon dafür, dass er eigentlich eher ein kleineres Licht war, schon die Recognition bekommen. Das finde ich gut.
Ja, absolut.
Weil bei vielen ist er, glaube ich, einfach nicht auf dem Radar gewesen. Ja.
Ja. Und The Holdovers wird für mich der beste Weihnachtsfilm, ich nenne es jetzt hier mal Neuzeit, sein.
What the fuck?
Ich nenne das der nach Kevin allein zu Hause Zeit.
Okay.
Der beste Weihnachtsfilm der
nach 1990.
Ja.
Hört.
So ist es. Ja. The Holdovers hat einen ganz dicken Platz in meinem Herzen. Ich hatte den fast verpasst, bin bei letzter Gelegenheit in so eine Mittagsvorstellung, weißt du, Sonntagmittag, nochmal so eine letzte Matinee, die der Film gekriegt hat.
Hast du schon da bei uns gearbeitet?
Ja. Und dann habe ich mir den angeguckt und ich saß da mit so 5, 6 anderen Leuten in einem sehr schönen, eigentlich größeren Saal und alle haben eben nicht geheult, aber alle hatten so ein bisschen, weißt du, feuchte
Augen. Ich war schon auch sehr sentimental. Ich hatte den mit einem Kumpel geschaut. Ich weiß gar nicht mehr wann, genau.
Stimmt, ein Kumpel von mir hat gesagt, dass er noch nie bei einem Film so sehr geheult hat, einfach nur, weil er es so schön fand.
Holdovers.
Wie bei The Holdovers.
Oh, krass.
Und das ist das, was The Holdovers mit einem machen kann. Mit mir hat er das gemacht und deswegen ist er am Ende auch verdient mein Platz 3. Auch wenn ich mir natürlich denke, okay, es ist trotzdem so ein bisschen so ein bold choice,
ja, den jetzt den
vor
verdient.
The Outrun und Poor Things zu stellen.
Ich finde das trotzdem verdient.
Ja, also
das ist ja auch eine subjektive. Wahnsinn.
Klar.
Das ist das Gute.
Ja, hat mich emotional voll abgeholt, The Holdovers, mein Platz 3. Dein Platz 3, Thomas.
Ja, The Outrun haben wir gerade schon
gesprochen. The Outrun, stimmt.
Ja, wenn ich jetzt nach, also sagen wir mal im März diesen Cut hätte machen müssen, hätte ich gesagt, ja schon, ist auf jeden Fall Platz 1.
Ich hörte dich auch noch sagen, im September oder Oktober, wo du sagst, das ist mein Film des Jahres.
Ja, aber so. Mir ist wieder, ja, ich habe nämlich vergessen, was für Filme ich denn doch noch gesehen hatte. Weißt du, manchmal, so wie auch Poor Things zum Beispiel, wo man einfach manchmal vergisst, war das jetzt Anfang des Jahres, war das Ende letzten Jahres so ein bisschen so, da verschwimmt so ein bisschen die Zeit auch zwischen den Jahren.
Klar.
Also ich war damals auf der Berlinale schon sehr schock, ich fand den super. Aber scheinbar ist er auf Platz 3 gelandet, weil es gibt doch noch zwei, die noch ein bisschen besser sind.
Ja, da merkt man dann doch, wie, also dass es dann wertvoll ist für so eine Liste oder für sich selber zum Revue passieren lassen, Letterboxd. Am Ende vom Jahr doch nochmal reinzugucken, was war denn alles, weil für mich war es so, wir haben, ich weiß noch, wie wir das erste Mal drüber geredet haben, Anfang Dezember, ja, wir müssen ja dann sowas wie eine Top 5 machen und ich war so, ja gut, ich hatte so meine 3, 4 auf dem Schirm, die wir auch hier im Podcast besprochen haben und plötzlich gucke ich halt mal so, nach und sehe, oh, shit, im Januar, Februar, März waren ja richtige Bretter. Und dann wird's
jetzt
eng.
Im Januar kommt ja auch der Letterboxd Wrapped und dann bin ich mal gespannt.
Ja.
Weil da steht dann auch so, welche SchauspielerInnen hat man denn am meisten zum Beispiel geschaut oder...
Klar.
Das ist cool.
Das ist auch krass und jetzt, um den Punkt noch voll zu machen, eben, ich habe es ja eingangs gesagt, es gibt ja auch Filme, die kommen jetzt gerade raus, die könnten ja auch noch, also ich gucke mir zum Beispiel am 31.12., weil eins unserer Kinos ja immer Silvesterpremieren macht von Filmen, die eigentlich erst im Januar rauskommen, gucke ich mir A Real Pain an. Und ich habe so das Gefühl, und das habe ich ja schon öfter betont, dass ich manchmal, dass ich da stolz drauf bin auf mein filmisches Bauchgefühl, was mir manchmal sagt, oh, der wird's. Und ich glaube, A Real Pain, dem traue ich richtig, richtig viel zu.
Okay,
so also ein bisschen Holdovers-mäßig auch diese, genau diese emotionale, die gleichen Knöpfe drücken könnte. Und wer weiß, vielleicht sage ich ja in 2 Wochen schon, oh, da muss ich aber meine Top 5 nochmal kurz updaten, weil ich habe ihn mal am 31.12.
Aber dann gilt es nicht mehr, weil dann müssen wir in 2025,
Tommy. Genau, alles, was ab morgen gesehen wird.
Alles, was ab 2025 gesehen wird, nee, alles, was nach 2025 auf 2024 angewendet ist, ist nichtig.
So? Nichtig. Nun haben wir genug Spannung aufgebaut so, für Platz unsere Plätze 2. Vielleicht fange ich an, weil den hatten wir schon gehört, das ist jetzt nichts Neues. Mein Platz 2 ist All of Us Strangers.
Okay.
Weil er, ja, ich habe dem noch ein bisschen mehr beigemessen. Du hast ja schon gesagt, wie krass der einen umhaut. Und ja, für mich war es einfach absolut heftig. Und es war einer der Filme, den ich also doch trotzdem kurz vergessen hatte, dass der dieses Jahr war. Und als ich den Namen gesehen habe, war ich so, oh, das ist der Shit. Und ich habe jetzt tatsächlich auch heute nochmal überlegt, ob ich ihn sogar auf die 1 setze.
Oh, krass, okay.
Ja, weil der mich so umgeworfen hat. Vielleicht ist bei dem ein bisschen umgekehrt wie bei Poor Things. Naja, so ganz stimmt es auch nicht. Ich hatte schon davor auch mitbekommen, dass der kommt und ich war ja sowieso schon Paul Mescal.
Aber das war mehr so, Film. Das war mehr so kurzfristig. Da wusste man so, Ding. 4 Wochen davor war so, oh krass, fand ich.
Und deswegen war es ein bisschen anderer Effekt, weil ich weiß noch, ich bin ins Kino und war einfach so ein bisschen so, ah ja, habe ich jetzt Bock drauf, aber es war noch nicht dieses krass antizipierte, oh, das wird jetzt hoffentlich ein mega Brett.
Der wurde halt so 4 Wochen davor getrailert mit diesem You Were Always On My Mind Song, da hat man ihn so ein bisschen...
Wir hatten so einen Aufsteller im Kino stehen und das habe ich dann halt jeden Tag gesehen.
Genau, man hat das so ein bisschen dann auf dem Schirm bekommen.
Ich war zum Beispiel davor eben, ich war schon Paul Mescal-Fan, aber Andrew Scott hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
Hast du Fleabag gesehen?
Nee.
Oh ja, das musst du dann schauen.
Also ich kannte Andrew Scott schon, aber ich war jetzt nicht so, ah ja, krass, so weißt du, muss ich sehen, weil es ja einer meiner Favorites.
Aber Fleabag ist tatsächlich eine der Sachen, die du unbedingt schauen musst.
Okay.
Vielleicht die erste Serienempfehlung, die in diesem Podcast ausgesprochen wird, aber die musst du schauen.
So.
Also das ist ein Must-See für jeden. Das ist der Hammer.
Um nun den Kreis zu schließen mit All of Us Strangers und mir und Andrew Scott. Seitdem bin ich Andrew Scott super Fan und gucke mir alle Interviews von ihm an. Ich will wissen, was der Typ, wie der das macht. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen genervt, weil er konnte ja nicht für die Oscars nominiert werden. Er war ja zu spät. Also der Film fällt ja nicht in den Zeitraum.
Ja.
Und jetzt ist er aber, weißt du, der ist ja in der Versenkung gelandet.
Das ist aber immer so.
Klar, das ist immer so.
Das passiert richtig oft.
Und das finde ich aber diesmal richtig beschämend, weil ich bin der Meinung, Andrew Scott hätte für seine Leistung in All of Us Strangers nicht nur eine Nominierung, sondern den Oscar verdient. Ich war so fucking blown away von seiner Performance.
War der nur bei uns so spät?
Nee, er war wirklich insgesamt zu spät. Also der wurde überhaupt für nichts nominiert.
Weil die Frist ist ja 31. Dezember.
Ja, der war zu spät.
Ja, bei uns lief er auf jeden Fall zu spät, aber manchmal sind wir schon gute 2, 3 Monate. Also ich sag mal, den auf Platz 2 bei mir, der gutes halbes Jahr später dran, ne?
Nee, ich glaube, es war wirklich internationaler Start, erst Ende Januar, vielleicht sogar Anfang Februar und der kam dann recht schnell.
Ja, dann ist es vorbei, dann müsste er jetzt, wenn er irgendwie die Recognition kriegen, hat er nicht.
Aber gut, inhaltlich hat Thomas
wissen wir noch nicht.
Wir wissen es nicht.
Weil auf der Shortlist ist nicht die schauspielerische Leistung festgehalten.
Klar. Ja, ja,
wir wissen es nicht.
Also, es wäre wahnsinnig noch, toll, wenn sie
oder Screenplay oder sowas.
Ja.
Wir sind noch gespannt.
Auf jeden Fall Oliver Strangers emotionales Meisterwerk. Es ist so krass, wie der einen mitnimmt und meiner Meinung nach eben wie Andrew Scott alles abfährt einfach an Emotionen. Weißt du, also ja, wirklich die komplette Bandbreite und dich auch hart überrollt mit diesen Emotionen. Ja. Und es ist wirklich der Wahnsinn und man leidet so mit. Und es ist aber auch so schön, weißt du, und da werden Themen verarbeitet wie Einsamkeit, also ist ja echt das Kernthema des Films, schnelle Freundschaften, die Beziehung zu den eigenen Eltern und was da an kleinem Trauma hochkommt. Also ja eben, der macht ja dann auch nicht die der macht ja nicht die Riesenfässer auf, so gesehen. Er macht sich ja nicht leicht, dass er jetzt nur Klischees bedient.
Nee, gar nicht.
Sondern wirklich, wirklich krasses Storytelling auf emotionalstem Niveau, aber ohne cheesy zu sein. Und das ist einfach das, was
in sehr kleinem Setting, das finde ich super.
Was diesen Film so besonders macht.
Ja,
ja, man kann gar nicht genug sagen über diesen Film. Schaut ihn euch an. Er hat mich überrollt. Wie gesagt, ich war kurz davor, ihn auf die Eins zu setzen. All of Us Strangers ist unglaublich. Ich war auch mit einer befreundeten Person drin, die hat sich wirklich die Augen ausgeheult. Also
ja, bei mir war es auch echt krass.
Ich war, glaube ich, fast zu verblüfft. Weißt du, ich konnte gar nicht weinen. Ich war so.
Ja, es gibt auch einfach so Tagesformen, wo es einfach dann.
Ja, ich war so erschrocken von dem Ganzen, habe einfach so, weißt du, die Augen aufgerissen und war so, boah, krass, was geht hier ab? Sie hat wirklich 5-mal geweint in diesem Film.
Ja, oder also so, ich muss auch mal dran denken, meine Freundin, also der Film kam vor der Berlinale. Ich habe ihn gesehen, meine Freundin konnte an dem Tag nicht. Und da bin ich auf die Berlinale gefahren und über die Berlinale war der Valentinstag. Und meine Freundin hat gedacht, sie geht am Valentinstag ins Kino alleine in Oliver Strangers. Also das, aber es ist was, woran man sich erinnert, finde ich. Und das ist irgendwie auch schön, weil es ist ein schöner Film. Bei mir ist ein Film auf Platz 2, den man Ende Februar, ungefähr eine Woche vor den Oscars nächstes Jahr, noch sehen kann.
Jetzt flext der Thomas.
Ja. Um die beste männliche Hauptrolle zu sehen.
Ja.
Weil das ist auf jeden Fall Common Domingo in Sing Sing. Und ich sag dir, das wird ein Oscar für Common Domingo. Was da noch auf euch zukommt, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist ein purer Zufall,
dass ich Thomas gerade sehen.
Ich gewusst
lächelt hab, wirklich über beide
Sing Ohren. Sing nur bei A24 beworben ist. What the fuck? Ja, und dann waren wir in England im Urlaub und ich habe gesehen, boah, wie der startet hier, ne? Lass den mal angucken. Ohne Vorkenntnisse. Alter. Holy shit, Mann. Wundervoll. Wundervoller Film über das Gefängnis in Sing Sing. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber es handelt im Endeffekt von dem Gefängnis Sing Sing in New York City. Oder in New York, vielleicht auch State of New York, ich weiß es nicht. Bei dem eine Theatergruppe gegründet wurde für Häftlinge, um sozusagen Rehabilitation zu erfahren. Einfach um ihre Gefühle auszudrücken, aber auch um halt etwas zu tun. Ne? Weil die komplette Theatergruppe wird von Häftlingen geleitet. Und auch von Häftlingen bespielt und so weiter. Und der Film behandelt viel die Thematik von dieser sehr maskulinen Welt im Gefängnis, dass man keine Schwäche zeigen kann und so und wie das damit gebrochen wird. Und das Krasse ist, es basiert alles auf einer wahren Begebenheit und alle DarstellerInnen außer Common Domingo sind aus dieser Theatergruppe, die damals im Gefängnis in Sing Sing saßen und dort mitgespielt haben. Und das bringt dieses Emotionale auf eine andere Ebene, weil es gibt dann diese Stuhlkreise, wo sie zusammen sitzen und einfach ein bisschen drüber reden, was sie am meisten zum Beispiel aus der Außenwelt vermissen. Und sie sitzen da teilweise schon 10, 15 Jahre, was die Leute da sagen, das geht richtig unter die Haut. Weil man kann sich das nicht vorstellen. Und das sind halt wahre Schicksale, weißt du? Das sind, man denkt sich immer, ja, das Freisein oder das Autofahren oder so, da sind wirklich krasse Sachen dabei. Und das ist was dieser Film so extrem gut kann und so ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern wird, das ist unglaublich. Der geht knacke 120 oder 110 Minuten und der wird den Oscar für Common Domingo sein, sage ich. Das ist mein Guess. Und 27. Februar kommt er raus. Den muss man in der ersten Woche schauen. Weil wenn dann die Oscars kommen, dann geht's Feuerwerk. Ich sage dir, das ist wirklich verrückt. Es ist einer dieser Empfehlungen, wo man einfach sagen muss, die hat niemand auf dem Radar und der wird so krass. Der ist so krass, dieser Film. Das ist einfach so diese typische Arthouse A24 Production, die einfach so reinknallt in die Magengrube. Das macht so Bock.
Ja. Es ist so schön, dir dabei zuzusehen, wie du über diesen Film
redest. Ja, weil es ist halt so schwer, das auch zu beschreiben.
Das ist fast heftiger als bei The Outrun, den du ja auch schon 2 Monate vorher mir
promotet hast. Ja, es ist aber ein ähnliches Gefühl. Es ist ein ähnliches Gefühl, weil es war auch so random, weil es in irgendeinem Kino in Oxford, was einfach das noch hatte, so den noch kurz gucken. Mit einem Milchshake, der dir an den Tisch, an den Stuhl geliefert wurde. Das war ziemlich cool, muss.
So machen das die anderen Kinos.
Und wir haben irgendwie kurzzeitig gedacht, dass sie das vergessen haben, weil der kam relativ spät, aber dann ging gerade der Film los, dann kamen sie noch so und hier ist noch der Milchshake. Süß. Aber der Film ist der Hammer, Mann. Das ist wirklich der Hammer.
Und Colman Domingo hat es ja sowieso sehr verdient.
Ja, mega. Mega.
Ja. Und man muss ja vielleicht sagen, dass er jetzt er hat vielleicht ja auch ein gutes Jahr erwischt. Weil wir haben Ralph Fiennes in Conclave, der sehr gut gespielt hat.
Ich sag dir aber, ich finde Colman Domingo besser als Ralph Fiennes.
Ja, aber eben. Also ich finde, sonst ist die männliche Konkurrenz auch gar nicht so krass, während ja die weiblichen
sehr super sind, ja. Also das ist ein riesiges Feld.
Komplett,
das finde ich dieses Jahr echt schwierig
mit männlichen Hauptrollen. Ja. Also da ja, fingers crossed für Colman Domingo, wenn das so läuft, wie du sagst.
Ich predikte das, dass er den Oscar kriegt. Das ist ein Oscar-Film.
Krass.
Ja gut, außerdem macht sich dieser Oscar sehr gut auf dem Poster. Das wirst du dann sehen.
Ja, ich meine, es ist ein Thema, was für die Oscars ja schon auch ein gutes, also es wirkt wie ein
eben. Und es hat auch schön gefilmt, weißt du, White auf Film und dann dieses alte 80er Jahre, so ein bisschen Shawshank Redemption Vibe vom Gebäude, wie es so aussieht. Es passt halt.
Also, ich bin absolut gespannt.
Ja.
Sing, sing, Leute, merkt's euch vor, schaut ihn mit mir in der ersten Woche.
Und der Song, der Original Song, der ist auch mega.
Weißt du, wie der heißt?
Fly Like a Bird.
Fly like
oder a bird. Einfach nur Like a Bird, glaube ich. Ja.
Okay.
Wahnsinn. Mega. Beim läuft bei mir hoch und runter.
Der ist schon auf der Shortlist, ne? Weil
der ist schon auf der Shortlist. Also der Song ist schon auf der Shortlist.
Ja. Das heißt, sie haben den Film schon mal auf dem Schirm.
Sie haben ihn
das
schon.
Ist sehr gut. Ja.
Ja.
Ja. Und kommend, ich habe neulich, man kann sich auf YouTube immer angucken vom Hollywood Reporter diese Roundtables,
ne,
wo die alle sitzen und dann halt stundenlang philosophieren über ihre Arbeit und da saß er schon dabei und das ist ja eigentlich immer schon so ein bisschen
die Prediction. Ich glaube, was gerade A24 so ein bisschen hat, dass sie mit den beiden gute Kandidaten schicken, ist Colman Domingo und Adrian Brody in Brutalist. Ja. Das ist ein bisschen so deren Steckenpferd gerade, glaube ich, die beiden.
Ja,
die beiden. Und das wird auch spannend. Ich glaube, mit Adrian Brody haben wir auch noch was richtig Großes
vor sich.
Da geht ja auch die Cinema-Version geht, glaube ich, um die 200 Minuten fast.
Mit Intermission.
Ja, ich bin gespannt, ob wir das überhaupt zeigen so.
Ja. Auch Daniel Craig wird ja hoch gehandelt.
Stimmt, ja. Für Queen. Ja, ich glaube, wir haben noch ein paar coole Rollen.
Da gibt es doch noch ein paar männliche
Aber Anwärter. Gute Rollen. Ja? Nicht dieses Bullshit, sondern gute Rollen. Das ist toll, finde ich.
Ja.
Und dann kommen wir schon zum Platz 1 und da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
Denke ich doch, so wie ich das bisher gehört habe, sind wir uns tatsächlich einig, was
auf Platz 1 dass wir es uns immer aufgehoben haben, über den Film zu reden. Weil wir haben immer gesagt, irgendwann reden wir mal über den Film.
Es ist der absolute Full-Circle-Moment dieses Podcasts, weil es halt einfach ein Film ist, der uns dieses Jahr wirklich zusammengebracht hat im Kino irgendwie.
Der hat auch, ich habe immer eine Aussage von dir im Kopf. Also du hast ihn mir nochmal, es gibt so einen Moment, da haben wir irgendwie über den Film geredet, da hast du mir nochmal so einen Gänsehaut-Moment gegeben, da habe ich ihn auch nochmal geschaut.
Das musst du dann gleich erzählen, ja. Und da tatsächlich haben wir auch mal irgendwann in Folge 2, hast du gesagt, über diesen Film müssten wir einfach mal so eine Folge machen, weil der einfach raussticht und wir eigentlich nie wussten, wann bringen wir das mal unter, weil es ist ja random jetzt einfach zu sagen, heute reden wir über diesen Film, weil unser Konzept ja schon ist, dass wir euch neue Filme präsentieren, weil wir im Kino arbeiten und dadurch immer recht schön an der Quelle sitzen und die Chance haben, Filme schnell zu sehen, wenn sie rauskommen oder vielleicht sogar mal
bevor sie
rauskommen.
Wir haben sie halt auf dem Radar.
Genau, wir haben sie auf dem Radar.
Wir müssen im Endeffekt. Ne?
Und das ist unser Angebot für euch, aber wir haben ja eigentlich drauf gewartet, über diesen Film zu sprechen und jetzt ist es soweit. Ladies and Gentlemen, unser Platz 1 von Projekt Ohr, der Filmpodcast, die Top 5 2024 ist Perfect Days.
Perfect Days. Wim Wenders, Motherfucker.
Papa Wim.
Papa Wim,
das
Motherfucker.
Ist Papa Wim. Thomas, bring uns rein in Perfect Days.
Perfect Days. Handelt von einem Mann in Tokio, der als Toilettenputzer arbeitet für die Toiletten, die damals für die Olympia in Tokio 2020 gebaut wurden. Das sind so ganz spezielle Toiletten. Es sind öffentliche Toiletten. Jede der öffentlichen Toiletten sieht richtig besonders aus, wie so ein architektonisches Meisterwerk schon fast. Mhm. Mit coolen Gängen und Ideen. Dann gibt's diese Glastüren, die du auf, wenn du reingehst und du drückst auf Knopf, dann werden die zu Milchglas, dass du nicht mehr reingucken kannst. Und diese Toiletten wurden eigentlich nicht benutzt, weil Tokio 2020 nicht stattgefunden hat, wegen der Covid-Pandemie. Und Wim Wenders hat dann den Auftrag bekommen, eigentlich einen Werbefilm über diese Toiletten zu drehen, weil die ja so interessant sind. Und Wim Wenders hat gesagt, nein, wir machen einen Film. Und dann wurde in 8 Tagen Perfect Days gedreht.
Das ist der Wahnsinn, ja.
Über einen Mann, der eben diese Toiletten putzt. Aber fiktiv. Aber der Film nimmt sozusagen eine dokumentarische Sichtweise ein, würde ich schon fast sagen. Ne? Das macht ihn so besonders. Es ist eine fiktive Geschichte. Und er geht halt 6 Tage die Woche los, um diese Toiletten zu putzen. Und am 7. Tag hat er frei. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Und er genießt das Leben in vollen Zügen. Denn es ist, so wie du sagst, ein Fuck-the-Grind-Film.
Ja.
Ein jemand, der einfach aus... Wird über den Film klar, würde ich sagen, aus einem sehr gehobeneren Umfeld kommt und dem so ein bisschen entflohen ist. Mhm. Und jetzt mit eher minimalistisch lebt. Er lebt in einer kleinen Wohnung über 2 Stockwerke, hat aber kein eigenes Badezimmer. Also er geht mehrmals in der Woche in ein öffentliches Badehaus, was sehr üblich in Tokio ist, weil man einfach nicht genug Platz hat und die Wasserversorgung ist ziemlich schlecht. Aber es ist natürlich kein Luxus, ne? Ja. Oder auch kein Mittelschichtstandard, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und er fotografiert sehr gerne, er sammelt Pflanzen.
Er gießt die sehr mit sehr viel Hingabe.
Ja, genau.
Er schläft auf so einer Matratze, die er dann jeden Morgen so zusammenrollt und dann ist so ein bisschen noch so ein Hocker gleichzeitig. Also alles ist wahnsinnig minimalistisch. Oder minimalistisch ist ja dann schon wieder so ein Wort, was von Leuten verwendet wird, weil es irgendwie cool ist oder
ja, was
ein
Trend ist.
Sondern bei ihm ist es halt wirklich einfach nur.
Er liest jede Woche ein viel. Buch.
Genau.
Was ihm eine Frau empfiehlt in einem Bücherladen. Er verschießt jede Woche einen Film für seine analoge Kamera und holt sich jede Woche die Bilder ab und holt sich einen neuen Film.
Ja.
Einfach ein Film. Nichts mehr. Er wird jeden Morgen von einer Frau geweckt, die Straße kehrt. Was übrigens nicht geplant war. Es sollte eigentlich die Sonne sein, aber die Frau ist tatsächlich niemand, also die wurde am Onset gecastet, weil die gemerkt haben, was ist das für ein Geräusch? Und sie war dann draußen. Und das ist dann so ein kleiner Ritt durch sein Leben, würde ich sagen, weil was einfach geprägt ist von Ruhe, von Gelassenheit, aber auch von dem Konflikt mit der Vergangenheit und von verdammt guter Musik. Mhm. Das muss man sagen.
Ja. Und Perfect Days lebt ja auch davon, dass er ja dann als Film genau diese Motive ja aufgreift und künstlerisch umsetzt. Also, dass man immer so mit Wiederholungen arbeitet. Also, dass ja klar wird, jeder Tag ist eigentlich gleich.
Gleich, ja.
Und der Film macht es so clever, dass du beim Schauen ja auch das Gefühl bekommst, okay, es wird dir ja auch gesellschaftlich so gespiegelt, dass wir, also Anführungszeichen wir in unserer super Konsumgesellschaft, das ja auch als langweilig sehen oder als schlecht oder so, ja wie, der putzt da Toiletten und jeder Tag ist gleich und dann morgens muss er seine Pflanzen gießen. Dann
das hat man vor allem im Kino gemerkt, finde ich. Die Leute haben den Film auf das Toilettenputzen ein bisschen reduziert.
Absolut. Und das ist ja dann, und das fand ich dann fast schade, weil, also ist ja auch klar, ich meine, das ist der
weiß Aufhänger, nicht, ja.
Genau, das ist halt der Aufhänger, an dem man den Film dann festmachen kann und sagen kann, ja, das ist der mit diesem Typ, der die Toiletten putzt. Und dann gehst du halt ins Kino und du wirst halt wirklich von diesem Fuck the Grind Gefühl, was so schön ist, so überrollt von diesem, der Typ gibt halt einfach keinen Fick.
Ja.
Und er hat sich entschieden so, hä, was braucht ihr denn alle? So, ich will halt, ich habe meine Leidenschaften, das ist in seinem Fall eben fotografieren, seine Pflanzen. Er will einfach irgendwie sein Ding machen.
Er geht immer in das gleiche Restaurant.
Und er will seinen Frieden haben.
Ist einfach schön, ja.
Und er zieht es durch und dann ist es ja genau diese, also ich finde, der Film ist als Film das, was diese bekannte Geschichte über den Fischer in Portugal oder so ist. Kennst du die? Das ist so eine bekannte Kurzgeschichte, die, glaube ich, viele schon im Deutschunterricht hatten.
Ja,
ich reiß die mal ganz kurz um. Da die Kurzgeschichte.
Du reißt die mal kurz um?
Ich reiße die mal kurz um. Ich reiß sie an.
Ja.
Die Geschichte ist sehr easy. Da ist ein Typ an so einem Strand in so einem Fischerdorf und der chillt an seiner Hängematte und ne, hat vielleicht schon heute sein Ding gemacht und braucht nichts mehr und chillt da halt. Und er wird geweckt durch so ein nerviges Fotografierklackern von einem offensichtlichen Tourist. Und dann macht die Geschichte auch schnell klar, okay, der Fischer ist, ich glaube im Original ist es Portugal oder halt irgendein Ort, wo dann die Deutschen hingehen zum Urlaub machen, aber so mit ihrer Kapitalismusmentalität hinkommen. Der Tourist wird, glaube ich, sogar offiziell als Deutscher beschrieben, was der Geschichte vielleicht ein kleines Klischee dann aufsetzt.
Ja.
Und der Deutsche kommt aber mit ihm ins Gespräch, beziehungsweise sagt dann schon so, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich sie geweckt, das wollte ich natürlich nicht. Der Fischer ist so, ja, alles gut, bla bla bla, was machen Sie hier, sagt der Urlaub, das wird dann schnell abgehandelt. Letztendlich kommen sie ins Gespräch über die Fischerei, die ja der Typ, der da schläft, betreibt.
Ja.
Und dann kommt der Deutsche eben mit seinem typischen deutschen Schaffe, schaffe, noch mehr, höher, weiter Swag und sagt dann so, ah ja, Und wie viele Boote haben sie denn? Und sagt der Fischer halt, ja, nur eins. Und dann fängt der Deutsche an, so rumzufantasieren, so ein bisschen Lindner-mäßig. Sagt, ja, jetzt müssten sie halt noch ein zweites Boot kaufen. Mhm. Und dann könnten sie doch jemand anstellen. Und dann geht es ewig so weiter. Ja, ja. Wird auch ganz viel mit Wiederholung gearbeitet. Und es endet dann in dieser großen Pointe, dass der Deutsche so immer weiter fantasiert und sagt, naja, und wenn sie dann irgendwann hier ihren eigenen, ne, Katamaran haben und ihre Leute, die für sie arbeiten, ja, dann können sie ja nur noch hier liegen und chillen. Und dann macht der Portugiese halt eine lange dramaturgische Pause und sagt, ja, mach ich doch schon.
Ja, das ist krass.
Und das ist Perfect Days als Film und ich liebe das. Ich liebe das über alles und ich wusste nach einer halben Stunde in dem Film, das ist mein Ding. Weißt du, ich bin halt der Dude, der damals mit Into the Wild in seiner Jugend so Filme lieben gelernt hat und eigentlich ist er ja so eine updated, ich finde, er schlägt schon genau in das gleiche Loch rein wie Into the Wild damals. Also so ein Film, der Leute abholt in diesem, ach geil, da zieht's endlich mal einer durch und sagt halt, fuck you, ich brauche das alles nicht.
Das ist meine Theorie. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der sein Leben nicht beneidet.
Ja, das ist spannend. Ja.
Das ist meine Theorie, weil sein Leben ist, glaube ich, das einzige wenige Leben, was beneidenswert ist, finde ich. Weil er lebt es einfach. Er macht das, was er, um sein Geld zu verdienen, macht er mit Leidenschaft und zuverlässig. Und alles andere macht er mit Leidenschaft und zuverlässig, würde ich sagen. Also er ist einfach, er macht einfach das, was er mag. Und manchmal muss man sich mit dem zufrieden geben, was man gerne macht und muss dann nicht unbedingt höher schießen, nur um mehr Geld zu verdienen zum Beispiel.
Ja.
Wenn er gemerkt hat, hey, ich kann extrem gut Toiletten putzen und ich mache es gerne, damit die Leute da einfach gerne auf Toilette gehen, ohne dass es doof ist, dann musst du nicht irgendwas lernen, nur um mal vielleicht mehr Geld zu machen, was scheiße ist. Und das ist krass. Das ist eine Einsicht, die muss man, glaube ich, die kann glaube ich, jeder kriegen. Und das ist was sehr Tolles.
Und der Film macht dann ja auch in schönen kleinen Momenten klar, wie missverstanden es ja gesehen wird und was es da auch für schlechte Momente gibt. Es gibt ja einen sehr plakativen Moment im Film, relativ noch am Anfang, wo er eine Toilette geputzt hat und dann findet er plötzlich so einen Jungen auf einer Toilette, der sich da irgendwie eingeschlossen hat.
Ja, einfach ein kleines Kind,
Genau, das kleine Kind hat sich halt mehr oder weniger verlaufen, weiß jetzt nicht mehr, wo die Mutti ist und er merkt es halt sofort und da gibt es eigentlich auch fast keinen Dialog. Also der checkt natürlich, okay, der Junge, der ist jetzt hier lost und dann geht er halt mit dem Jungen so an der Hand ein paar Mal um den Block so und dann trifft er tatsächlich die Mutter wieder, die offensichtlich so inszeniert ist, also diese Szene geht ja eine Minute und man, es wird ja gar nicht viel verraten, aber offensichtlich ist sie ist gekleidet wie eine sehr krasse Karrierefrau oder sie ist einfach sehr nobel gekleidet und sie hat halt auch diesen Swag, also sie hat dann auch ihr Handy am Ohr und man weiß gleich, sie ist halt eine, die macht gerade Karriere, so wird es schnell hingestellt so und sie nimmt ihren Jungen halt mehr oder weniger so schnell in Empfang, ist so, ja, wo warst du denn, du Dummkopf, sozusagen.
Also und
so
ein bisschen, desinfiziert ihm direkt die Hände.
Genau, desinfiziert ihm sofort die Hände, guckt kurz eben jenen Toilettenputzer an und ist auch so ein bisschen so, ja, okay, so weißt du juckst mich nicht. Und sie sagt nicht Danke.
Und er verbeugt sich ganz leicht.
Genau. Und dann gehen sie weg und der Junge guckt, ich glaube, sie nimmt ihn dann so auf den Arm und der Junge guckt ihm hinterher und sie winken sich so, aber die Mutter hat überhaupt keine Liebe gezeigt.
Aber das ist das, was den Hauptcharakter ausmacht.
Ja.
Und das ist auch für mich, da laufen so viele Songs, The House of the Rising Sun,
Perfect Day,
Perfect Day von Lou Reed, I'm Feeling Good, wie heißt der nochmal?
Feeling Good, ja.
Ja, und für mich ist es Sitting on the Dock of the Bay.
Oh ja.
Weil da gibt's diese Line mit Resting My Bones zum Beispiel.
Ja.
Einfach, I'm sitting here on the Dock of the Bay, watching the tide roll away. Und es ist einfach, das beschreibt diesen Film so gut, obwohl das gar nicht die Absicht war.
Ja.
Aber das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann so eine kleine Moment, dass er halt auch schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem noch so nach Liebe strebt. Und dass diese Frau, die House of the Rising Sun auf Japanisch singt.
Ja.
Alter Falter. Das ist pures Gänsehautmaterial. Das ist verrückt, wie geil dieser Film ist. Das ist wirklich verrückt, wie geil dieser Film ist.
Und es gibt natürlich Momente, wo dann auch klar wird, okay, Einsamkeit ist ein Thema, was nicht ignoriert wird, weil das ist natürlich die erste Frage, die dir kommt. Ja, okay, war alles schön und gut, aber der Typ ist ja auch allein und das ist ja auch in unserer Gesellschaft ein schwieriges Thema. Und da ist der Film ja dann auch ehrlich. Also er hat ja dann auch schon melancholische Töne hinten raus mit, naja, klar, verguckt er sich auch mal oder hat Träume dahingehend. Und es wird dann aber halt auch so schön realistisch aufgelöst mit, naja, okay, er versucht's ja auch und das wird dann ja auch, der Film ist ja nicht vorbei sozusagen. Ja. Das geht ja weiter, die Geschichte, und wer weiß, was noch passiert. Es ist ja nicht so, als wäre er auf dem Auge komplett blind, so. Und eine ganz, ganz tolle Szene gibt's auch mit seiner, ist es seine Nichte, die da mal zu Besuch kommt?
Ja, das ist seine Nichte, das ist die Tochter von seiner Schwester.
Genau, und die will mit ihm, da sind sie auf dieser Brücke und danach fahren sie mit den Fahrrädern weg. Auch so eine schön gefilmte
Szene. Heute ist heute, morgen ist morgen.
Und beim ersten Mal gucken, also im Kino war ich so, ja, okay, schöne Szene. Und dann hat irgendein cooler Film-YouTuber hat darüber so einen kleinen Essay gemacht über Perfect Days. Mhm. Und dann habe ich diese Szene nochmal gesehen und dann hat es mich so umgehauen, weil ich es irgendwie dann nochmal so anders gecheckt habe, wie viel der Film letztendlich dort sich selbst zusammenfasst in dieser einen Szene.
Ja, da gibt es noch die Szene am Ende mit dem Mann unter der Brücke zum Beispiel. Wenn man Schatten überlappt, ob sie dann dunkler sind.
Ja. Und dann eben diese Szene mit dem, ja, heute ist heute, morgen ist morgen. Und weil er im Prinzip ist ja eine simple Szene von der Erwachsene, sagt der jüngeren Person, ja, nee, wir machen das jetzt heute eben nicht, wir machen das ein anderes Mal oder so. Und dass da so eine Diskussion draus entsteht und dann wird es halt so auch wieder so eine Momentaufnahme von so, jetzt ist wichtig. So.
Ja, vor allem man muss auch nicht, Wahnsinn. Und das ist auch dieses, man muss nicht immer nach mehr streben, weil sie sind, wollte ich nach mehr, sie fahren über die Brücke auf diesem Fluss und es ist ein geiler Sonnenuntergang und sie sagt, boah, lass uns jetzt ans Meer fahren.
Ja.
Und er sagt halt, nee, weil du hast diese geile Stadt mit dem geilen Sonnenuntergang auf dieser Brücke mit dem geilen Wasser. Manchmal reicht das. Und du musst gar nicht dann das Meer haben, sondern du sagst einfach, hey, das ist es jetzt. Und jetzt machen wir das mit dem Meer wann anders. Und das finde ich aber, das ist großartig. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Und Papa Wenders hat eine der schönsten Cameos-Auftritte in diesem ganzen Film.
Ja.
Da müsst ihr mal, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, drauf achten, wenn es um Kassetten geht.
Ja.
Was es oft geht, aber in einer bestimmten Szene da.
Und auch ein wichtiger Charakter in dem Film ist ja auch der jüngere Toilettenputzer, der so sein Angestellter ist oder der Handlanger. Und der ja zum Beispiel genau das andere darstellt. Der will ja ganz schnell da wieder raus und der will so, ja, und der hat jetzt deine Frau kennengelernt und jetzt will er sie beeindrucken und er ist so voll gefangen in diesem Bild von, er muss jetzt was leisten und er muss jetzt was Cooles haben und kann er vielleicht irgendwie, soll er mit dem Auto kommen, er braucht jetzt noch eine coole Platte oder so, ach, keine Ahnung. Und am Ende ist der Witz, dass sie zusammen im Auto hocken und seine Frau, die er da toll findet, ja eigentlich auch direkt ihn interessanter findet, wie der da einfach chillt und seine Musik hört.
Ja, weil der halt einfach der Motherfucker ist. Ne?
Ja, weil er, wie du sagen würdest, der G ist. Und ach, wir können uns ja wirklich jetzt noch an jeder Szene ergötzen. Es ist ganz schwer, das zusammenzufassen. Leute, Perfect Days, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den euch an einem Moment, wo ihr auch ready seid, euch wirklich irgendwie so umarmen zu lassen, sage ich mal, von dem Film. Es ist für mich wirklich, das ist ein einzigartiges Erlebnis, was ich vielleicht als Jugendlicher, wie gesagt, mal bei Into the Wild hatte. Und ich hatte schon immer was übrig für diese Fuck the Grind Movies.
Ja.
Ich habe übrigens eine süße kleine Liste erstellt auf meinem Letterboxd-Profil, die Fuck the Grind heißt. Und da sind meine 5 Lieblings-Fuck the Grind-Filme.
Ja, super.
Natürlich angeführt von Perfect Days, weil mich das schon immer begeistert hat. Und ich fand das super, was du gesagt hast mit dem, das ist ein Leben, was man beneidet, obwohl man ja dann, also weil das Paradoxon aufgemacht wird von unsere ganze Gesellschaft lebt vom Gegenteil.
Ja, und dann vor allem, das Ding ist aber, ja, das ist dann halt auch die Frage, die mir auch entgegenkam, was ist denn, wenn jeder so ein Leben leben würde?
Ja.
Dann würde es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, und es würde auch niemals jeder so ein Leben
leben. Ja, genau, aber um so ein Leben zu führen, musst du in der Welt leben, die wir leben. Und das ist, was du auch sagst, vielleicht auch das Paradoxon.
Ja, und ein guter Freund von mir hat zum Beispiel auch gesagt, nachdem er den Film gesehen hat, und das ist halt wirklich, das spricht dann halt Bände, dass es ihn halt wirklich so angefasst hat, diese Story und dieses Gefühl, dass er selber dann halt schon so, dass er so dachte, oh, ich will jetzt auch irgendwas in meinem Leben verändern, was so ein bisschen in die Richtung geht.
Einfach also klar, etwas finden,
er war realistisch genug zu sagen, so, naja, das ist halt gerade, ich bin jetzt nicht der
und
es muss ja auch nicht sein. Aber er hat dann auch gesagt, oh, er hätte jetzt Bock, weil er hat zufällig gerade nach einem neuen Studijob gesucht.
Ja.
Ne? Also er ist Student und er braucht halt irgendwas, um Geld zu verdienen. Da dachte er so, hey, komm, ich mache jetzt vielleicht auch was gar nicht so glamourös, was heißt glamourös, ist jetzt vielleicht kein Studijob, aber was so als cooler gesehen wird.
Ja.
Und er meinte so, nee, ich will jetzt auch vielleicht einfach so was sehr Simples machen und will auch versuchen, oder anders, dass Leute halt auch wirklich erzählt haben, dass sie nach dem Film besser auch so im Alltag Sachen angeguckt haben und sich dachten, boah, das ist doch jetzt geil. Ja,
die Freude im Kleinen halt.
Genau, und
oder
meine Freundin, und ich haben angefangen, das den Perfect Days Moment zu nennen.
Ja, ist
und tatsächlich alle paar Tage schicke ich ihr irgendwie halt Eine Sprachnachricht, ja. Ein Foto oder eine Nachricht und sag einfach, oh, das war heute mein Perfect Days Moment. Sprich, ein Moment, in dem dir klar wird, ist doch alles irgendwie ja, gerade ganz ist, geil hier. Das und, ist toll, ja. Und das sind nichts Besonderes. So in dem Film wird es ja ganz oft, wie er in die Bäume guckt und dann flattert es so im, also die Schatten spielen dann auf dem Boden und
der Respekt auch. Sachen. Er verneigt sich jedes Mal vor den Bäumen.
Ja.
Und eine der wenigen Personen, von denen er sich immer verneigt, ist ein Obdachloser, der öfter in dem Film vorkommt.
Ja.
Ja.
Was meintest du denn vorhin, was ich irgendwann über den Film gesagt habe?
Ja, einfach alles, was wir gerade so gesagt haben. Also du hast halt nochmal so ein, du hast es kurz und knackig nochmal so zusammengefasst. Ich weiß nicht mehr genau, was die Wortwahl war, aber es war so dieses, du hast es mir nochmal so zurückgeholt, weil ich eben auch vergessen hatte, dass Perfect Days dieses Jahr schon war. Ne? Das war so eine, in so einer schnellen Zeit.
Ja, also es ist, ich glaube, der Film ist echt so ein bisschen so ein kleines Wunder. Weißt du, die ganze Entstehungsgeschichte, dass es eigentlich hätte eine Dokumentation, eigentlich eine Auftragsdokumentation hätte sein sollen und Wim Wenders sich denkt so, nee, aber ja. Und dann so ein Film macht, der wirklich ja auch dann davon lebt, dass er so dokumentarischen Stil hat. Also man merkt, da war ja viel, das sind ja Schicksals, ja, also so kleine Glücksmomente, die dann ja dazu geführt haben, dass der Film das geworden ist, was er ist.
Das ist auf jeden Fall einer der allerschönsten Filme, die jemals gedreht wurden. Den muss man auf jeden Fall sehen.
Ja. Und wir haben ja noch gar nicht gesagt, dass auch einfach die Performance von Koji Yakusho, heißt der?
Ja.
Yakusho?
Ja. Koji Yakusho. Ja, unglaublich. Ist der doch eine silberne Palme dafür bekommen, war ja auch für den Oscar nominiert.
Ja. Der Wahnsinn.
Das ist wirklich wahnsinnig
war gewesen. War Papa Wim auch nominiert als Regisseur? Nicht? Nee, oder?
Nee, es war Best International Feature war nominiert. Ja.
Hat er aber auch gewonnen dann, oder?
Nee, Best International Feature ist Zone of Interest
gewonnen. Zone of Interest hat gewonnen.
Ja, aber hätte er, also Perfect Days hätte ihn verdient, aber muss er auch nicht. Er muss es nicht gewinnen, weil der Film spricht für sich selbst so Bände.
Ja.
Ich meine, wir haben beide das Plakat. Ich habe mir, das ist der Film, den ich mir extra noch auf Blu-ray geholt habe, nochmal. Weil da gibt es nämlich noch eine kleine Version, so einen kleinen Kurzfilm über den Obdachlosen, den ich gerade angesprochen habe.
Ah, ja, ja.
Und noch ein paar andere Sachen. Also die Interviews da, gerade von Khan, dieser TED-Talk, von Khan, diese 45 Minuten nach dem Film, diese Pressekonferenz, kann man sich auf jeden Fall mal angucken auf YouTube. Das lohnt sich brutal. Ja. Wim Wenders ist ein sehr reflektierter Mann, dem man auf jeden Fall was abgewinnen kann. Und gerade da, jetzt hat er für sein Lebenswerk von der Europäischen Filmakademie den Preis für sein Lebenswerk eben bekommen. Und die Rede, die er da hält, die solltet ihr euch auch mal anhören. Mhm. Weil er ist jemand, der weiß schon, was er macht. Und Wim Wenders, wir können wirklich glücklich sein, dass wir Wim Wenders als deutschen Regisseur haben und hatten. Weil der ist wirklich krass.
Ja.
Der bringt dieses Land im Film thematischen und politischen Kontext sehr guten voran, finde ich. Und das finde ich super.
Absolut. Papa Wim, we love you.
Ja.
Wir haben gesagt, wir machen diesen Podcast so lange,
bis wir Wim Wenders als unser Gast hatten. Ist. Ja.
Okay, jetzt ist mir aufgefallen, eigentlich ist es gar nicht so schwer, unsere gemeinsame Top 5 zu machen. Denn ich glaube, wir müssten einfach hart sagen, dass, also ja, Poor Things wäre unser gemeinsamer Fünfter, da waren wir uns einig. Dann würde ich sagen, muss die Holdovers quasi weichen, weil du Sing Sing reinbringst und einen starken Punkt dafür machst. Und ich sage, okay, sie sind eh alle gleich gut und auch Zone of Interest hätte es verdient. Somit kämen wir vielleicht raus bei Poor Things.
Sing Sing.
Sing Sing, The Outrun, All of Us Strangers, Perfect Days.
Ja, das finde ich super.
Das ist doch mal eine Ansage.
Ja.
Aber schön, wie schön, dass wir uns bei Perfect Days letztendlich
Perfect Days kriegt waren. Das Prädikat wertvoll von uns.
Besonders wertvoll. Aber alle fünf, beziehungsweise weiß nicht, wie viele unterschiedlich es jetzt letztendlich waren, wie viele waren gleich und wie viele waren, ich glaube, es waren jetzt ja 7 in dieser Top 5 von uns beiden. Alle der Wahnsinn. Ich meine, da kann man wirklich nichts falsch machen. Also wenn ihr Bock habt, die letzten Tage des Jahres nochmal mit zum kleinen Watching-Rückblick zu machen, dann haut euch die alle rein. Es ist der absolute Wahnsinn.
100%, also, ja.
Wenn ihr die meisten von diesen Filmen jetzt nicht gesehen habt, was wir nicht glauben,
dann habt ihr jetzt eine Watchlist.
Dann habt ihr jetzt
und das ist wirklich die Watchlist. Also ich würde auch sagen, Perfect Days ist wirklich Pflichtlektüre.
Eigentlich
den muss man gesehen haben, wenn man sich für Filme interessiert.
Ja, das kann man schon sagen. Ich glaube, wenn man jetzt halt sagt, so, okay, Film ist eine Leidenschaft von mir, dann ist es halt so, dann kommst du ja an manchen Filmen einfach nicht vorbei, weil die irgendwann so vorgelegt werden und es muss Perfect Days sein.
Und er introduced dich auch in eine sehr, sehr gute Filmografie. Also da lohnt sich schon mal durchzugucken, was der Wim so macht, gemacht hat.
Perfect Days, alter Schwede. Man will eigentlich gar nicht mehr aufhören. Ich könnte wirklich noch nicht, ich könnte jetzt jede Szene, weißt du, können wir noch drüber.
Vielleicht machen wir immer eine Analyse.
Ergötzen.
Szene das ist für
der
Szene.
Wahnsinn, dieser Film. Aber natürlich ruhig. Also klar, es ist ja ein Film, der vielleicht einen in einer guten Mood treffen muss. Also wenn du jetzt natürlich eigentlich heute Bock auf...
Oder er humbelt dich.
Klar.
Ich glaube, das kann, er kann beides.
Der kann beides vielleicht. Aber natürlich sollte man ja vielleicht ins Kino gehen mit einer Einstellung von, ja, okay, ich schaue jetzt halt was.
Ne? Ach so,
was
ja.
Für die Seele.
Ja, was für die Seele.
So, das ist natürlich wichtig. Also da explodiert halt nichts.
Ich glaube, da gar sind nichts. Viele einfach rausgekommen und die haben gedacht, also der Film hat dieses, vermittelt dieses Gefühl, dass man gerade als Person gewachsen ist. Das ist schon krass.
Und auch viele junge Leute, glaube ich.
Ja.
Weißt du, das freut mich natürlich am meisten.
Weil ja, einfach die sagen, Bestätigung, dass man halt auch nicht immer nach dem größeren streben muss, wie schon gesagt.
Als der Film dann mal, der lief ja Monate, also hat sich ja ewig gehalten im Kino. Der lief ja irgendwann,
ich habe den im April nochmal gesehen.
24. Woche gefühlt.
Ja.
Und es ist ja schon auch so, je länger der läuft, desto mehr gehen ja auch die Leute rein, die es jetzt am Anfang vielleicht gar nicht so gejuckt hat, aber die dann denken, oh, jetzt läuft der schon so lang, der muss ja was sein.
Ja.
Das heißt, du hast natürlicherweise im Kino immer, also es ist ja eigentlich so ein Insight, den wir generell aussprechen können, dass je länger ein Film im Kino läuft, kannst du ja eigentlich überspitzt sagen, desto mehr Leute gehen auch rein, die ihn dann schlecht finden.
Ja, warum? Klar, weil du halt aber
weil am Anfang natürlich die ganzen Fans kommen von der Person, die Regie führt oder den SchauspielerInnen und Leute, die sich sicher sind, dass er gut ist. Dann hast du einfach eine große Menge an Durchschnitt, der sagt, der war jetzt toll. Und je länger dieser Film läuft, desto mehr steigt natürlich die Chance, dass auch Leute sagen so, ach so, ich habe den jetzt geguckt, weil meine Tante Lisa den toll fand und ich fand den jetzt aber völlig langweilig. Und tatsächlich kam dann irgendwann so, es waren vor allem ältere Leute, die den so am Ende geguckt haben und es ging mir ein bisschen auf den Sack, die dann, also da kamen dann manchmal Leute drauf und so, das war jetzt ja so langweilig.
Aber da würde ich sagen, das und ist so ein bisschen so eine Kurve, die von alt Richtung jung und dann wieder alt geht.
Ja.
Weil die Freiburg ist eine Stadt, die liebt Wim Wenders
ja.
und vor allem das ältere Publikum, weil das ist halt einfach deren Generation Regisseur. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Am Ende war es dann schon teilweise vielleicht ein bisschen anstrengend.
Ja.
Aber so ist es halt. Ich würde sagen, Meisterwerk.
Absolutes Meisterwerk.
Absolutes Meisterwerk.
Ja, würde ich über alle 5 Filme in meiner Top 5 sagen. Ja. Kann man nichts falsch machen. Wir können es nur immer wieder betonen. Und wie gesagt, insgesamt habe ich ja hier 16 Filme aufgeschrieben. Also das Jahr war wirklich nicht schlecht. Und ganz ehrlich, ich hätte aber gesagt, och, weißt du, 2, 3 Banger mehr.
Ja, man muss aber auch zufrieden
hätte
sein.
Hätte mir schon geschmeckt.
Man muss aber auch zufrieden sein.
Man muss zufrieden sein, dank Perfect Days. Ja. Also es ist voll cool.
Challengers war dieses Jahr auch noch.
Challengers
war nicht. Honorable Mention.
Ja. Der hat mich nicht so abgeholt. Ja, aber es ist natürlich an sich auch ein
popularisierender Film.
Stark gemachter Film.
Polarisieren, nicht popularisieren. Polarisieren
ist es. Polarisieren ist es. Popularisieren.
Okay.
Thomas, was guckst du dir die nächste Woche noch an? Guckst
Perfect Days natürlich nach der Empfehlung.
Ich hab jetzt auch richtig Bock.
Die Saat des Heiligen Feigenbaums interessiert mich. Ich wollte eigentlich Queer schon schauen. Und am Donnerstag Robert Eggers Nosferatu.
Oh, ja.
Ja, der wird mein Film, glaube ich. Also diese Woche.
Krass, ja.
Ja,
du? Ich guck mir an Silvester A Real Pain an, wie gesagt. Und da habe ich ein starkes Gefühl, dass das was Geiles wird.
A Real Feeling hast du, ne?
A Real Feeling habe ich da, dass A Real Pain A Real Banger wird. Und die Saat des Heiligen Feigenbaums möchte ich mir auch sehr gerne ansehen. Vielleicht ja, sogar jetzt gleich.
Ja, dann
im Anschluss an diese Aufnahme.
Warum nicht?
Gell? Dann machen wir doch jetzt hier einen
Punkt. Zeitlich ist es drin, glaube ich.
Ich glaube, es ist drin.
Ja, super.
Freunde und Freundinnen, es war uns eine Riesenparty für euch, diesen Podcast seit Herbst zu betreiben und damit dieses Jahr nun zum Ende zu bringen in der Filmwelt. Es waren die Banger dabei. Ihr habt unsere Top 5 am Start. Schaut euch das Zeug an. Schaut es euch nochmal an. Schwelgt nochmal in positiven Erinnerungen an dieses Kinojahr und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns.
Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr.
Mit neuen Filmen mit ganz viel Award-Season.
Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr. mit ganz viel Award-Season.
Kennst du das Meme, wo diese Frau so ein Mann, der kommt mit einem großen Ohr und sagt Happy New Year? Das sind einfach wir.
Ja, ja Happy. Ja.
Ja. Dann sehen wir uns im neuen Jahr im Kino.
Bis bald.
Im Kino.